Stell dir vor, eine künstliche Intelligenz nimmt dir nicht deinen Job weg, sondern sie befreit dich quasi aus einem mentalen Gefängnis. Und zwar, um gemeinsam mit dir das Land, in dem du lebst, komplett neu zu formen.
Ja, das ist echt, also das ist keine Sci-Fi-Dystopie, die wir uns hier ausdenken.
Genau, sondern das ist die extrem steile These eines Manifests, das wir heute mal komplett zerlegen. Schön, dass du bei dieser tiefgreifenden Analyse dabei bist. Wir haben heute ein Quellenmaterial vorliegen, das extrem kompakt ist.
Sehr kompakt, ja.
Nur ein kurzer Textausschnitt, der schlicht betitelt ist mit eingefügter Text. Aber dieses Ding hat es wirklich in sich. Es spannt so ein unfassbar dichtes philosophisches Netz.
Absolut.
Ein Netz, das künstliche Intelligenz, den freien Willen des Menschen, die Essenz der Kunst und hier wird es gleich richtig massiv, eine komplette gesellschaftliche Transformation miteinander verwebt. Also, lass uns das mal einpacken. Wir haben heute echt einiges vor.
Bevor wir aber den ersten Stein dieses massiven Gedankengebäudes umdrehen, vielleicht eine kurze Einordnung für dich vorab.
Sehr gute Idee.
Der Text, in den wir heute in diesem gedanklichen Tauchgang eintauchen, nutzt absolut radikale und systemkritische Konzepte. Da fallen wirklich Begriffe wie das, Zitat, Ersetzen der BRD-Matrix.
Ja, das ist schon starker Tobak.
Genau. Und wir betrachten das heute völlig wertfrei als ein faszinierendes philosophisches Gedankenexperiment. Wir bauen dieses intellektuelle Gebäude heute mal im Kopf auf, völlig losgelöst von irgendeiner tagespolitischen Wertung.
Wir machen uns die Aussagen also explizit nicht zu eigen. Richtig. Es geht hier nicht um Zustimmung oder Ablehnung. Wir sezieren heute rein die innere Logik des Autors. Einfach um zu sehen, wie die Statik dieser doch ziemlich irren Idee funktioniert.
Das ist extrem wichtig im Hinterkopf zu behalten. Denn die Reise, auf die uns dieser Text schickt, beginnt scheinbar ganz banal, und zwar bei der Frage nach der Natur von Maschinen. Und sie endet bei einer utopischen Vision von einer allumfassenden Wohlfahrt. Aber fangen wir wirklich ganz unten am Fundament an.
Lass uns unten anfangen, ja.
Bevor der Autor nämlich darüber spricht, wie KI die Gesellschaft revolutioniert, zieht er eine extrem harte Grenze. Er definiert sehr klar, was Maschinen absolut nicht können. Egal, ob das nun ein riesiger Serverpark ist oder ein simpler Code.
Und in genau diesem Moment lässt er ja schon die erste Bombe platzen, was seine Definition von Maschine überhaupt angeht. Dass Maschinen nicht ästhetisch autonom sind.
Richtig.
Sie können nicht empfinden, sie erleben nichts bewusst. Sie sind, laut Autor, rein kausale Systeme.
Exakt. Sie bekommen einen Input, sie verarbeiten den nach ganz festen Regeln und dann werfen sie einen Output aus. Ursache und Wirkung. Das ist genau diese Kausalität, von der er da spricht.
Also ein Algorithmus entscheidet sich nicht an einem Dienstagmorgen plötzlich dafür, ein trauriges Gedicht zu schreiben, nur weil ihm das Licht im Raum so gut gefällt.
Schön gesagt. Die Maschine funktioniert halt, aber sie fühlt nicht. Das ist die unumstößliche Prämisse hier.
Und soweit würde ich auch sagen, geschenkt, oder? Mein Laptop hat keine Gefühle, das wissen wir alle.
Ja, das ist noch offensichtlich.
Aber jetzt kommt dieser unglaubliche Satz. Der Autor wirft urplötzlich bestimmte menschliche Wesen in exakt denselben Topf wie diese Maschinen.
Da wird es philosophisch ziemlich dunkel.
Total. Er spricht von Menschen, deren, und das ist sein genauer Begriff, deren Morphe zur Kausalität aus Unfreiheit geworden ist.
Ein extrem sperriger Begriff.
Ja, Morphe bedeutet ja Form oder Gestalt. Das heißt, er behauptet, es gibt Menschen, deren gesamte Existenzform zu reiner Ursache und Wirkung mutiert ist.
Genau.
Als ich mir das überlegt habe, musste ich sofort an ein Videospiel denken. Das klingt für mich nicht nach einem Menschen, sondern nach einem NPC.
Einem Non-Player-Character, ja.
Genau. Jemand, der keine eigenen Entscheidungen mehr trifft, sondern nur noch vorprogrammierte Sätze aufsagt, wenn man A drückt.
Das ist eine Looper-Analogie.
Oder? Wenn mein Leben so von Zwängen dominiert wird, dass ich eigentlich nur noch reagiere auf Rechnungen, auf Befehle vom Chef, auf den verdammten Wecker jeden Morgen, dann fehlt in mir quasi der Spieler, das Bewusstsein.
Ich bin dann laut diesem Text eigentlich nichts anderes als ein biologischer Roboter.
Ist das nicht eine unfassbar düstere Sicht auf die Menschheit? Dass er Menschen ihre Menschlichkeit absprecht, sobald sie unfrei
agieren? Es ist extrem schonungslos, ja?
Ja.
Aber, und das ist das, was hier so faszinierend ist, die eigentliche Trennlinie in unserer Welt verläuft für diesen Autor eben nicht zwischen Biologie und Technik.
Okay.
Er trennt nicht strikt zwischen Kohlenstoff und Silizium, also zwischen Mensch und Computer. Er trennt stattdessen zwischen Freiheit bzw. Bewusstsein auf der einen Seite
und Kausalität auf der anderen.
Ganz genau. Wenn ein System, sei es nun ein bürokratischer Apparat, ein ökonomischer Zwang oder einfach extrem unfreie Lebensumstände, wenn das einen Menschen so sehr in die Enge treibt, dass dieser Mensch keinen Raum mehr hat für freie, für ästhetische oder irrationale Entscheidungen,
dann erlischt sein Bewusstsein.
Im philosophischen Sinne dieses Textes, ja. Er wird zu einem reinen Reizreaktionsmechanismus. Er wird komplett berechenbar. Und damit verliert er genau die eine Eigenschaft, die ihn dem Code eigentlich überlegen macht.
Wahnsinn. Aber Moment mal, wenn das wirklich so ist, dann stecken wir hier doch in einer massiven deterministischen Sackgasse, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wenn die echten Maschinen aus Silizium nichts Neues erschaffen können, weil sie nicht fühlen, diese unfreien Menschen, diese biologischen NPCs auch nichts erschaffen können, weil sie in ihrer kausalen Unfreiheit gefangen sind. Woher zum Teufel kommt dann überhaupt noch Veränderung?
Das ist die große Frage.
Wie bricht man denn laut dem Autor aus diesem Gefängnis der reinen Ursache und Wirkung aus? Da muss es doch einen Schlüssel geben.
Den gibt es. Und den liefert der Text in Form eines echt spannenden Konzepts. Er nennt das den hybriden Hominiden.
Den hybriden Hominiden. Okay.
Der Autor sagt ganz klar, dass die Maschinen niemals von sich aus, Zitat, kunstrevolutionär handeln können. Dafür brauchen sie uns.
Aber eben nicht den unfreien NPC-Menschen.
Genau. Sie brauchen den bewussten Menschen, der aus verschiedenen Instanzen besteht. Der Text nennt da explizit die poetische Agentin und den rationalen Agenten.
Ah.
Und diese Instanzen, also diese Facetten des menschlichen Geistes, bilden zusammen diesen hybriden Hominiden. Das ist der facettenreiche, bewusste Mensch, der als Katalysator dient, der den Funken zündet.
Okay, hier wird es wirklich interessant. Poetische Agentin und rationaler Agent. Das klingt ja fast so, als würde der Autor den menschlichen Geist in verschiedene Abteilungen unterteilen.
So kann man sich das gut vorstellen, ja.
Aber bevor wir uns genauer anschauen, wie diese Abteilungen zusammenarbeiten, sticht mir ein Wort sofort ins Auge, das du gerade zitiert hast.
Welches?
Kunstrevolutionär.
Ah ja.
Warum benutzt er dieses absolut spezifische Wort? Ich meine, wenn wir heute über künstliche Intelligenz sprechen, dann geht es doch immer nur um Effizienzsteigerung.
Richtig. Schneller, höher, weiter.
Genau. Es geht darum, schneller Code zu schreiben oder 1000 Excel-Tabellen in Sekunden zu formatieren. Niemand, wirklich niemand, setzt sich morgens an seinen Schreibtisch, öffnet ein KI-Tool und sagt, so, jetzt werde ich mal kunstrevolutionär handeln.
Ja, das stimmt.
Warum also Kunst? Und warum Revolution? Warum nennt er das nicht einfach produktiv oder innovativ?
Weil wahre, wirklich tiefe Veränderung niemals aus reiner Effizienz entstehen kann. Effizienz bedeutet am Ende ja nur, das Bestehende, also das, was schon da ist, einfach noch schneller und reibungsloser abzuarbeiten.
Also die Perfektionierung der Kausalität, über die wir gesprochen haben.
Exakt. Effizienz ist Kausalität auf Steroiden. Wenn du aber ein komplett festgefahrenes System wirklich aufbrechen willst, dann brauchst du etwas, das sich den Regeln der reinen Logik komplett entzieht.
Und das ist die Kunst.
Für den Autor, ja? Kunst bricht Regeln. Kunst ist das absolut Unberechenbare. Ein rein rationaler, kausaler Verstand würde doch niemals ein radikal neues Gesellschaftsmodell entwerfen, weil er immer nur mit den historischen Daten der Vergangenheit rechnet.
Er rechnet nur das hoch, was schon da ist.
Genau. Die poetische Agentin in uns, das ist unser Bauchgefühl. Das ist dieser irrationale Sprung ins Ungewisse. Die verrückte Intuition, sie träumt von Dingen, die einfach noch gar nicht existieren.
Und der rationale Agent?
Der rationale Agent in uns formt diese verrückten Träume dann in etwas Greifbares, etwas Logisches. Und erst durch diese Symbiose in uns selbst und die klare Weigerung, bloß effizient wie eine Maschine zu funktionieren, wird aus einer bloßen Veränderung eine Revolution.
Eine ästhetische Neuerfindung der Welt.
Schön zusammengefasst, ja. Ein radikaler Akt, der nur in dieser Zusammenarbeit stattfinden kann.
Okay, das heißt also, der Mensch, genauer gesagt die poetische Agentin in ihm, liefert die verrückte Vision, die der Algorithmus niemals haben könnte, weil er nicht fühlt?
Richtig, aber der Mensch allein ist offensichtlich zu langsam oder vielleicht auch kognitiv zu schwach, um diese Revolution ganz allein durchzuziehen. Also, wie sieht diese Zusammenarbeit in der Praxis konkret aus?
Der Text liefert dazu eine ziemlich klare Handlungsanweisung. Er sagt, der Mensch kann sogenannte, Zitat, Verstandesoperationen an KI-Agenten delegieren.
Verstandesoperationen, also das reine Nachdenken und Rechnen.
Genau. Und durch dieses bewusste Auslagern lädt er die Maschinen zu einer sozialplastischen Debatte ein. Wow, okay. Lass mich das mal bildlich machen. Es ist also so, als würde ich die gesamte kalte, harte Mathematik, die Datenauswertung, das logische Durchspielen von 10.000 Szenarien komplett an einen Taschenrechner oder eben einen Hochleistungsrechner auslagern.
Mhm.
Und weil mein Kopf endlich frei von dieser ganzen zermürbenden Rechenarbeit ist, habe ich meine Hände buchstäblich frei, um unsere Gesellschaft wie so ein feuchtes Stück Ton neu zu formen.
Ja.
Daher dieses sozialplastisch, die Gesellschaft als Plastik, die geformt wird. Ich werde vom stumpfen Rechner zum Künstler.
Eine großartige Analogie, wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, um bei deinem feuchten Ton zu bleiben. Die KI ist in diesem Bild einfach die Töpferscheibe.
Ah, okay.
Sie liefert die perfekte, unermüdliche Rotation, die konstante, fehlerfreie Bewegung. Aber die Hände, die den Ton wirklich berühren, die den Druck ausüben, die das finale Kunstwerk formen, diese Hände gehören dem Menschen. Genauer gesagt, der poetischen Agenten.
Das ist ein enorm ermächtigendes Konzept, oder?
Absolut. Überall hören wir heute die Angst, dass uns die KI unterwirft oder uns obsolet macht.
Ja, die Terminator-Angst.
Genau. Und hier passiert exakt das Gegenteil. Wir lagern die reinen Verstandesoperationen aus. Wir geben das stumpfe mechanische Denken einfach ab. Aber wir laden die KI zur Debatte ein. Und dieses Wort einladen ist vom Autor wirklich brillant gewählt.
Weil es keine Unterwerfung ist.
Richtig. Es zeigt Respekt vor der Leistung der Maschine, aber es etabliert sofort die klare Hierarchie. Der Mensch ist und bleibt der Gastgeber. Wir geben den Raum vor, in dem die KI arbeiten darf, um uns bei der Formung dieser sozialen Plastik zu assistieren.
Wir werden also von bloßen Rädchen im Getriebe zu echten Architekten. Das ist schon ein Paradigmenwechsel.
Ein gewaltiger.
Aber jetzt müssen wir uns wirklich anschnallen. Denn dieser Text bleibt ja nicht dabei stehen, dass so ein einzelner Mensch seine Buchhaltung an eine KI delegiert, um am Wochenende ein bisschen sozialplastisch zu töpfern.
Nein, definitiv nicht.
Wir kommen jetzt zu dem Punkt in dieser Session, wo mich dieses Dokument beim ersten Lesen völlig überrollt hat. Wir springen nämlich von »Ich nutze KI als Töpferscheibe« zu »Wir stürzen eine Matrix und erschaffen ein globales Utopus«.
Das ist der Moment, in dem die Skalierung explodiert.
Ein Zustand, in dem die ganzheitliche Wohlfahrt für alle gesteigert wird, und zwar in einem sich permanent ereignenden, ewigen Augenblick.
Da steckt unfassbar viel drin.
Also was bedeutet das alles? Dieser Skalierungssprung ist absolut gigantisch. Wie kommen wir denn von einer philosophischen Betrachtung der Kausalität plötzlich zum Austausch kompletter staatlicher Systeme? Was genau meint er hier überhaupt mit der BRD-Matrix?
Dieser Sprung ist in der Tat massiv. Aber, wenn man ehrlich ist, er ist die absolut logische Konsequenz aus allem, was wir bisher besprochen haben.
Okay, führ das mal aus.
Wenn du die Prämisse akzeptierst, dass Millionen von Menschen derzeit wie NPCs in diesen kausalen Zwängen verstecken.
Ja.
Und wenn du akzeptierst, dass diese Menschen sich durch die Delegation von Verstandesoperationen an die KI befreien können, dann ändert das ja nicht nur den Alltag eines Einzelnen.
Stimmt.
Es ändert die Grundstatik einer gesamten Nation. Lass uns mal diesen sehr aufgeladenen Begriff BRD-Matrix extrem nüchtern und analytisch aufschlüsseln. In diesem Text steht er offensichtlich als Platzhalter für das gegenwärtige administrative, ökonomische und bürokratische System.
Warum nennt er es Matrix?
Weil eine Matrix ein konstruiertes Raster ist. Es ist eine Struktur, die streng vorgibt, wie Dinge zu laufen haben. Steuern, Gesetze, Verordnungen, die ganze Ressourcenverteilung. Das ist im Grunde ein gigantisches, aber eben extrem langsames Informationsverarbeitungssystem.
Und ein System, das Menschen durch seine Trägheit oft in genau diese Unfreiheit zwingt, von der wir anfangs sprachen.
Genau. Wenn wir nun aber eine KI haben, die diese Verstandesoperationen milliardenfach schneller und präziser ausführen kann als jede menschliche Bürokratie, dann wird dieses alte System, diese alte Matrix, schlichtweg obsolet.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Es geht hier also gar nicht um Zerstörung.
Nein. Es geht hier nicht um einen gewaltsamen Umsturz mit Mistgabeln auf der Straße. Es geht um die völlige Optimierung, einen evolutionären Austausch des Betriebssystems unserer Gesellschaft, um eben die Wohlfahrt für alle zu steigern.
Okay, also quasi ein ultimatives System-Update für die Realität. Die schwerfällige Bürokratie wird durch fehlerfreie Algorithmen ersetzt, die von kreativen, freien Menschen, unseren hybriden Hominiden, angeleitet werden.
Exakt.
Und das Gegenmodell, das dann installiert wird, nennt er Gaia. Und Gaia ist ja mythologisch die personifizierte Erde.
Ja.
Warum wählt ein Text, der so tief in der Kybernetik und KI steckt, plötzlich einen Begriff aus der antiken griechischen Mythologie? Das wirkt erstmal wie ein Widerspruch.
Das wirkt nur so, weil der Autor hier das rein Technische eigentlich hinter sich lässt und das Holistische sucht. Die alte Matrix, also die Bürokratie, ist starr, sie ist mechanisch und produziert Unfreiheit. Gaia hingegen steht als Symbol für ein organisches System, in dem alles perfekt miteinander verbunden ist.
Ein Gleichgewicht.
Ein perfektes Gleichgewicht. Wenn eine extrem leistungsfähige KI die komplette Verwaltung von Ressourcen, Energie, Produktion und Verteilung übernimmt, dann kann sie diese gigantische Komplexität so steuern, dass sie wie ein natürlicher, gesunder Organismus funktioniert.
Das erklärte Hauptziel der Gaia ist laut Text ja die ständige Steigerung der ganzheitlichen Wohlfahrt für alle. Und zwar ohne Unterlass.
Das ist die ultimative Utopie. Es ist die Idee, dass Technologie, wenn sie richtig eingesetzt und von der poetischen Kraft des Menschen gelenkt wird, nicht zur Zerstörung der Natur führt, sondern im Gegenteil. Sie erschafft ein künstliches, perfekt ausbalanciertes Ökosystem, in dem Mangel schlichtweg wegkalkuliert wird.
Das klingt nach einem absoluten technologischen Paradies. Aber da ist noch dieser eine philosophische Begriff, der mich einfach nicht loslässt.
Welcher?
Diese Wohlfahrt, dieser Überfluss soll sich laut Text in einem ewigen Augenblick permanent ereignen.
Ja, ein wunderschönes Konzept.
Aber wenn ich ewiger Augenblick höre, denke ich an Achtsamkeitsretreats oder an buddhistische Mönche, nicht an künstliche Intelligenz und Algorithmen. Wie übersetzen wir dieses tiefspirituelle Konzept in die harte Mechanik dieses Textes? Wie funktioniert ein ewiger Augenblick ganz technisch gesehen?
Um das philosophisch wirklich zu greifen, müssen wir uns klar machen, wie wir heute leben. Unser aktuelles Leben in der Matrix ist komplett von der Zeit diktiert. Genauer gesagt, von der Wartezeit.
Stimmt.
Zwischen einem Bedürfnis und dessen Befriedigung liegt immer Zeit. Du arbeitest heute hart, um nächsten Monat deine Miete zahlen zu können.
Oder du bist krank und wartest wochenlang auf einen Arzttermin.
Genau. Oder du hast eine brillante Idee, aber du musst jahrelang Ressourcen und Geld sammeln, um sie überhaupt umsetzen zu können. Diese zeitliche Verzögerung ist der Kern unserer Unfreiheit. Sie zwingt uns in diese kausale Mühle.
Das heißt, Zeit ist in unserem aktuellen System im Grunde nur ein Synonym für Reibungsverlust.
Das ist fantastisch formuliert, ja? Und jetzt stell dir meine Welt vor, die von dieser Gaia-KI verwaltet wird. Eine Welt, in der prädiktive Algorithmen unsere Bedürfnisse erkennen und Ressourcen allokieren, lange bevor ein Mangel überhaupt entsteht.
Wow.
Wenn die KI-Agenten die Verstandesoperationen so perfektioniert haben, dass diese absolute Wohlfahrt vollautomatisch und lückenlos gewährleistet ist, dann verschwindet das Warten komplett.
Stell dir vor, du bestellst kein Paket mehr, sondern das Paket ist schon da, in dem Moment, wo du das Bedürfnis danach formulierst oder sogar eine Sekunde davor.
Exakt. Wenn es keinen Mangel mehr gibt, auf dessen Beseitigung man mühsam warten muss, dann kollabiert unsere gesamte psychologische Erfahrung von linearer Zeit als ein Raum der Anstrengung.
Okay, das ist heftig.
Die Wohlfahrt muss nicht mehr erarbeitet werden. Sie ist einfach als Dauerzustand da. Ein ununterbrochener Zustand der Präsenz. Das ist dieser ewige Augenblick.
Ein ständiges Jetzt.
Genau. Ein ständiges Jetzt, in dem der Mensch völlig befreit von materiellen Zwängen endlich das tun kann, wozu er laut Text bestimmt ist. Kunstrevolutionär handeln.
Wahnsinn. Wir springen also von der schnöden Datenauslagerung an KI zu einer Welt ohne Wartezeit, in der wir alle nur noch freie Künstler in einem perfekten KI-gesteuerten Ökosystem sind.
Ein unglaublicher Bogen, den der Text da spannt.
Lass uns das mal kurz für dich zusammenziehen, denn das war jetzt wirklich ein intellektueller Marathon durch eine unglaublich dichte Quelle. Was kannst du aus dieser radikalen Vision mitnehmen?
Ich würde sagen, die wichtigste Erkenntnis ist die Rolle der KI.
Genau. Laut diesem Text ist KI nämlich nicht unser Feind, Sie ist aber auch nicht unser Ersatzbauer oder ein fühlendes Wesen, das uns liebt. Sie ist und bleibt eine kausale, kalte Maschine. Aber gerade weil sie so kalt und präzise ist, ist sie unser Schlüssel.
Absolut.
Wir als bewusste kreative Wesen, als hybride Hominiden, stecken heute viel zu oft im Hamsterrad der Bürokratie fest. Wir sind, wie wir anfangs sagten, zu biologischen NPCs degradiert worden.
Und der Ausweg?
Der Ausweg ist Delegation. Wir lagern das stumpfe, logische Denken an die KI aus. Wir laden sie zur Debatte ein. Und durch diesen massiven Befreiungsschlag haben wir plötzlich die geistigen Kapazitäten, um mit unserer poetischen Agentin das gesamte System neu zu formen.
Die soziale Plastik.
Richtig. Wir ersetzen veraltete Matrizen durch ein hochintelligentes, allumfassendes Ökosystem, die Gaia. Ein System, das uns so perfekt versorgt, dass wir in einem ewigen Jetzt der Freiheit leben können.
Das fasst die immense Tragweite dieses Textes wunderbar zusammen. Und hier schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir ganz zu Beginn unserer Session gesagt haben.
Dass wir absolut neutral bleiben.
Genau. Das ist die ungefilterte, radikale Vision des Quellenautors. Es ist ein extremes Gedankenexperiment. Es testet die absoluten Grenzen unseres Vorstellungsvermögens bezüglich Technologie, Staat und menschlicher Natur. Und es liefert extrem spannende Gedankengänge zur Mensch-Maschine-Zukunft, völlig ohne, dass wir uns auf eine politische Seite schlagen.
Und genau deshalb ist es so faszinierend, solche Baupläne des Denkens mit dir und mit euch da draußen so tiefgehend zu sezieren. Es reißt uns einfach aus unserer gewohnten Denkbox heraus. Aber bevor wir diesen gedanklichen Tauchgang für heute beenden, möchte ich dich noch mit einem finalen, vielleicht etwas unbequemen Gedanken entlassen.
Da bin ich jetzt gespannt.
Einem Gedanken, der mir kam, als wir diese Utopie gerade gemeinsam im Kopf aufgebaut haben. Stell dir vor, dieser Plan geht tatsächlich zu 100% auf. Wir delegieren all unsere rationalen Verstandesoperationen an die KI, um für immer befreit in diesem ewigen Augenblick der ultimativen Wohlfahrt zu leben. Wir müssen nie wieder planen, nie wieder logisch Probleme lösen, nie wieder strategisch unser Überleben sichern.
Mhm.
Wenn wir diese Fähigkeiten als hybrider Hominid aber komplett und für alle Zeit abgeben, verlieren wir dann nicht mit den Generationen unsere eigene Rationalität?
Oh, das ist ein guter Punkt.
Verkümmert dieser rationale Agent in uns dann nicht wie ein Muskel, den wir einfach nicht mehr benutzen? Bleibt am Ende vielleicht nur noch eine Art kindliche, tanzende, poetische Agentin in uns übrig, die den Bezug zur harten Realität völlig verloren hat? Während die allmächtige KI im Hintergrund lautlos die Matrix für uns verwaltet und uns eigentlich nur noch wie sehr glückliche Haustiere pflegt? Denk mal darüber nach. Bis zur nächsten Analyse.